Herzlich willkommen zu unserer Talksendung am Donnerstagmittag, sagt Ihnen Solveig Faustmann. Ich habe heute eine neue Pfarrei der Woche für Sie. Wie so meistens am Donnerstagmittag stellen wir Ihnen eine Pfarrei oder Pfarreiengemeinschaft irgendwo in Deutschland als unsere Pfarrei der Woche vor. Aus dieser Pfarrei werden wir dann im Laufe der Woche auch einen oder mehrere Gottesdienste hören und so können Sie die Pfarrei schon einmal kennenlernen, mit der Sie dann im Radio mitfeiern. Heute wird uns Stadtpfarrer Benjamin Beck aus Nördlingen im Landkreis Donau-Ries seine Pfarreiengemeinschaft Nördlingen vorstellen und ich begrüße ihn ganz herzlich in unserer Sendung. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, ich freue mich, dass ich da bin.
Herr Pfarrer, der Name der Pfarreiengemeinschaft ist ja mal ein bisschen irreführend, Nördlingen. Das hat aber gar nichts Nördliches auf sich. Wir sind hier ungefähr in der Mitte zwischen Stuttgart, München und Nürnberg, also nicht in der nördlichen Hälfte Deutschlands. Wissen Sie, warum Nördlingen Nördlingen heißt?
Die Stadt ist ja auch sehr alt und da gab es noch nicht die Grenzen des heutigen Deutschlands. Heute ganz konkret sind wir ja im Norden des Bistums Augsburg. Also von daher passt das, wenn wir im Bistum Augsburg zusammenkommen, immer ganz gut. Der aus dem Norden, der bin dann ich.
Wir sind auch gerade noch in Bayern. Es geht ja hier bald nach Baden-Württemberg. Wie weit ist es bis zur Ländergrenze?
Das sind nur 5 Kilometer, also da ist man schnell.
Ja, Herr Pfarrer, Sie haben uns jetzt schon mal kurz Nördlingen ein bisschen verortet. Wollen Sie sich selbst auch noch unseren Hörern vorstellen mit ein paar Eckdaten aus Ihrem Leben? Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Wie lang sind Sie schon Priester?
Ja, ich komme, Benjamin Beck eben, ich komme aus dem Süden des Landkreises hier, wo ich jetzt auch Dienst tue, gebürtig aus Donauwörth. Dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe das Abitur gemacht und habe mich dann entschieden, den geistlichen Weg auch einzuschlagen. Habe Theologie studiert in Eichstätt, in Spanien, Salamanca und in Augsburg und bin dann nach der Priesterweihe in verschiedenen Pfarreien im Einsatz gewesen, durfte auch einmal kurz mithelfen in Augsburg, dort im Bischofshaus. Und jetzt habe ich hier meine zweite Pfarrei. Ich war einige Zeit lang in Altenstadt an der Ille Pfarrer und dann hat man recht nötig hier einen Pfarrer in Nördlingen gebraucht und so bin ich dann hier gelandet.
Ich habe gelesen, Sie waren Zeremoniar. Was ist denn das?
Ja, ich habe bei den Gottesdiensten von Bischof Konrad dann eben geschaut, dass die auch gut organisiert sind. Da gibt es schon Absprachen im Vorfeld. Und dann natürlich ist man bei den Gottesdiensten mit dabei und setzt dem Bischof die Mitra auf und nimmt sie ab und schaut einfach auch, dass die kleinen Details dann auch passen.
Haben Sie eigentlich Geschwister? Sind Sie der Jüngste, wenn Sie Benjamin heißen?
Volltreffer, ja. Ich habe 2 Geschwister und ich bin der Jüngste.
Ja, danke, dass Sie sich unseren Hörern ein bisschen vorgestellt haben, aber das Alter haben Sie uns noch nicht verraten.
Ja, es hat sich verschlimmert, weil ich vor einem Monat 40 geworden bin. Also ja, man sagt zwar, da wird man gescheit, gell, aber es ist jetzt doch auch eine Marke, die man so zurücklässt. Und aber 40 Jahre.
Ja, das ist bestimmt auch ein Einschnitt, aber wie lange sind Sie denn schon Priester?
Ich bin 2008 geweiht worden, also jetzt 12,5 Jahre und immer noch mit Freude dabei.
Und in Nördlingen, wie lange sind Sie schon hier?
Jetzt 3 Jahre dann.
Ja, wir sind hier keine 100 Meter von der Stadtmauer entfernt. Das Pfarrhaus ist ein wunderbares altes Karmeliterkloster und auf der Stadtmauer kann man sogar gehen, da gibt es einen Gang und man kann durch die Schießscharten schauen. Also Nördlingen ist schon eine richtig mittelalterliche Stadt, oder?
Ja, ich werde oft von Mitbrüdern beneidet, dass ich hier Pfarrer sein darf in dieser wirklich schönen Stadt. Das Stadtbild ist traumhaft. Die Stadtmauer, das ist einzigartig, dass man da komplett herumlaufen kann, wirklich um die Stadt und in der Mitte auch ein schöner Turm. ja, es hat natürlich auch manchmal ein gewisses Leid, wenn man denkt, man möchte sich fortbewegen, vielleicht heute, da kommt man mit den Autos nicht so gut überall hin, in die kleinen mittelalterlichen Gässchen. Oder auch wenn was zu renovieren ist, dann gibt es immer besondere Auflagen. Das hat ein Pfarrer, der auch Verwaltung organisieren muss, dann immer schon auch als Leid mit dabei.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Kirche St. Salvator, aus der wir unsere Radiogottesdienste übertragen werden, ist ja auch richtig eingebettet in den Gassen der Innenstadt. Also es ist hier alles so schön miteinander verpackt, kann man sagen. Von Weitem, wenn man sich Nördlingen nähert, dann sieht man schon einen großen Turm. Und der hat sogar einen Namen, heißt Daniel, aber dieses Wahrzeichen der Stadt, wenn man so will, ist kein katholisches.
Nein, das ist der Turm der evangelischen Georgskirche, beziehungsweise eigentlich auch der Turm der Stadt. Also man hat ihn früher Wendelstein genannt, jetzt eben auch Daniel. Das kam nach einer Predigt eines Geistlichen der Stadt, dass dieser Name sich etabliert hat. Also in gewisser Weise sehen alle Nördlinger diesen Daniel auch als ihren Turm an und so. Ich sage dann auch einfach immer, der gehört auch etwas mit zu mir dazu.
Und da gibt es auch noch eine bestimmte Tradition auf diesem Turm. Da gibt es sogar noch einen Türmer und der ist tatsächlich jeden Tag im Amt. Und da wird jede Nacht zwischen 10 und 12 Uhr ein bestimmter Ruf vom Turm gerufen.
Ja, es sind sogar zwei Personen immer oder zwei Dinge oben, wenn man so will. Also einmal der Türmer und dann ist die Katze noch. Er hat eine Katze, die auch auf diesem Turm wohnt. Also viele Leute gehen natürlich dann auch gerade in der warmen Zeit dann hinauf auf den Turm, um den Ausblick zu haben auf Nördlingen, auf das ganze Ries. Aber es wird eben auch von diesem Turm hinuntergerufen, wenn keine Touristen in der Stadt sind.
Was ist denn das für Tradition, dass da ein bestimmter Ruf gerufen wird?
Ja, es ist im Grunde der Verständigungsruf, dass der Türmer zu den Wachen an der Stadt gerufen hat. Und die Wachen an den Stadttoren haben dann geantwortet. Es war das Signal, man hat es gehört, die Stadt ist sicher. Und es steckt da eigentlich eine ganz lustige Legende dahinter. Man kann das historisch nicht so greifen, ob das wirklich so gewesen ist. Aber es wird berichtet, dass also einmal eine Sau Nördlingen gerettet hat. Da hätten Wächter an den Stadttoren haben sich bestechen lassen und haben das Tor offen gelassen. Und eine Sau hat damals dann Nördlingen gerettet, weil diese Sau sich an dem Tor gerieben hat. Das hat nachgegeben und eine aufmerksame Bewohnerin Nördlingens hat dann Alarm geschlagen, die Stadttore sind nicht zu. So wurde Nördlingen gerettet, so wurde die Sau dann zum Symbol von Nördlingen und so wird es von heute noch so gesell, so vom Turm gerufen, weil die Frau das zu dem Schwein damals gerufen hat.
So gesell, so. Und das wird jeden Abend alle halben Stunden gerufen.
Ja, also ich höre es oft. Manchmal, wenn der Wind etwas schlecht ist, dann hört man es nicht. Aber manchmal, wenn Leute da sind und das so hören, dann rufen sie auch zurück.
Aber das ist ja dann wahrscheinlich nicht das, was man tun sollte.
Aber doch, also es wird empfohlen sogar immer. Und wenn der Türmer es oben hört, dann antwortet er sogar noch einmal in diese Richtung.
Sehr schön. Ja, also man merkt, Nördlingen war schon das Ziel einiger Eroberungsfeldzüge, wenn man da von dieser Legende ausgeht. Der Graf von Oettingen, glaube ich, wollte damals Nördlingen erobern, 1440, und hat tatsächlich sind damals zwei Wachen hingerichtet worden, obwohl man nicht weiß, ob die Legende wahr ist. Nördlingen ist überhaupt im Kriegsgeschehen verwickelt. Es gibt ja auch die berühmte Schlacht von Nördlingen, einer der Hauptschlachten des Dreißigjährigen Krieges. Die schwedische Seite ist da sogar unterlegen, aber das war nicht günstig für die Nördlinge, weil die alle evangelisch waren und dann Nördlingen auch erobert worden ist. 1634 war diese Schlacht. Denkt man da heute noch dran in Nördlingen?
Es ist ein historisches Thema, das schon auch nach wie vor bewegt. Ja, weil es ein Thema ist, das auch konfessionell aufgeladen natürlich ist. Und es nach wie vor so ist, dass hier im Ries eigentlich die katholische und die evangelische Kirche in etwa gleich stark sind. Es gibt Orte, die sind mehr katholisch geprägt, Orte, die sind mehr evangelisch geprägt. Und dieses traurige Kapitel des Dreißigjährigen Krieges, das hat hier eigentlich den ganzen Landkreis massiv geprägt. schon die Entstehung, oft wird gesagt, in Donauwörth war das Donauwörther Kreuz- und Fahnengefecht, das eigentlich diesen 30-jährigen Krieg auch mit ausgelöst hat. Und dann natürlich die verschiedenen Schlachten, die waren und die eine große Schlacht dann auch bei Nördlingen, wo viele ums Leben kamen. Und diese ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen um Nördlingen herum haben auch dazu geführt, dass die Stadt massiv auch in ihrer Entwicklung ausgebremst worden ist. Also im Mittelalter war Nördlingen eine beeindruckende Stadt und dann ist die Einwohnerzahl so eingebrochen, dass Nördlingen eigentlich 300 Jahre gebraucht hat, um wieder die Einwohnerzahl zu erreichen, die es vor dem 30-jährigen Krieg hatte.
75.000 Menschen waren wohl in dieser Schlacht beteiligt, also 25.000 auf der evangelischen und schwedischen Seite, 50.000 auf der kaiserlichen Seite, da waren immer mehrere Nationen verbündet. 10.000 von diesen sind dann tot gewesen nach der Schlacht, also ja, gewaltig. Gut, dass es heute friedlicher ist.
Wobei es natürlich nicht jetzt Nördlinge in der Hinsicht waren, sondern es sind ja viele durchgezogen in diesen Auseinandersetzungen. Nur halt die Stadt wurde natürlich dann involviert und es ist Armut ausgebrochen, es ist großes Leid, Krankheiten und so weiter.
Ja. Ja, das war überhaupt eine schwierige Zeit damals. Heute sind also etwa gleich viel katholische wie evangelische. Gibt es da ökumenische Verbindungen heute?
Ja, also wir haben ein ganz gutes Miteinander von den Pfarrern ausgehend. Wir haben zweimal im Jahr eine ökumenische Besprechung, wo ich mit meinem evangelischen Kollegen auch zusammenkomme. Unsere Gremien treffen sich, der Pfarrgemeinderat und der Kirchenvorstand. Wir haben verschiedene ökumenische Gottesdienste, manches auch schon sehr lange, ein ökumenisches Friedensgebet schon über 20 Jahre etwa. Und ja, wir bemühen uns da wirklich auch einfach ja, aufeinander auch zu hören, auch feinfühlig miteinander umzugehen, ehrlich zu sein in unseren Gesprächen. Und manches ist vielleicht jetzt auch schon etwas geöffnet, weil es einfach auch mehr Christen inzwischen schon gibt. Nicht mehr nur evangelische Christen, katholische Christen, sondern wir haben auch viele orthodoxe, neuapostolische, freikirchliche, wo wir einfach merken, Ökumene heißt heute nicht mehr nur ein Gegenüber von zwei Konfessionen, sondern ist eigentlich multipolar. Und das merken wir auch in Nördlingen, trotz der, sagen wir mal, eher zweikonfessionellen Vergangenheit und Geschichte.
Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott ist unser Motto. Und heute stellen wir Ihnen das katholische Leben im Landkreis Donau-Ries vor. Das liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Augsburg und Nürnberg. Hier stellt uns Stadtpfarrer Benjamin Beck seine Pfarreiengemeinschaft Nördlingen vor. Herr Pfarrer, das Donau-Ries, was ist denn das?
Das ist eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist, weil in diesem Namen mit einem Bindestrich, da stecken also schon eigentlich zwei unterschiedliche Gegenden zusammen, die bei der Landkreisreform zusammengekommen sind, wo sich manchmal noch etwas auch reibt. Das sind zwei relativ gleich große Städte, die auch immer ein bisschen miteinander konkurriert haben. Aber es ist also dann, als Nördlinger Pfarrer sage ich natürlich einmal, es ist das Ries zuerst, das Ries, diese Gegend, die durch den Meteoriteneinschlag vor mehreren Millionen Jahren entstanden ist, die also ganz klar auszumachen ist, auch bis zum Rieskrater geht das Gebiet. Und Donau, wir haben einen Teil des Landkreises, der also von der Donau geprägt ist im Süden, Donauwörth und andere Orte. Und ja, es sind sowieso zwei Lungenflügel, die so im Landkreis miteinander sich aufeinander einlassen und auch miteinander Gutes auf die Beine stellen.
Also Sie sind ein Donauwörth-Junge, der jetzt Stadtpfarrer in Nördlingen ist. Wie geht das denn?
Ja, ich bin inzwischen akzeptiert worden. Nein, also der Landrat hat mir mal gesagt, ich sei landkreisverbindend unterwegs. Nein, ich bin jetzt mit ganzem Herzen natürlich hier in Nördlingen, wo man wohnt und wo man dann auch dazugehört. Aber es ist ganz schön, wenn man dann auch weiß, wie es dann im Süden so geht und wo meine Eltern ja auch wohnen, wo ich manchmal zu Besuch bin.
Aha, schön. Ja, also ein Krater ist das hier, von dem man aber jetzt, wenn man als Nicht-Geologe erst einmal nicht so viel merkt, würde ich sagen. Wie ist denn die Landschaft?
Also das eine ist natürlich, dass es ein sehr ein sehr fruchtbares Gebiet ist, das Ries. Durch diesen Meteoriteneinschlag sind alle Steine quasi hinausgeflogen und der Boden ist ganz fruchtbar zurückgeblieben. Das ist deutschlandweit sehr beeindruckend. Aber dann ist es vor allem flach. Also bis zum Riesrand ist alles ziemlich eben. Es gibt ein paar kleine Berge, sagen wir dann, den Wennenberg. Aber da sagen dann mit unseren Mitbrüdern, die aus dem Allgäu kommen, das sind ja keine Berge.
Und es gibt hier auch einen Geopark. Kann man da was lernen über die Geologie?
Ja, also wer sich dafür interessiert, für Geologie, ist es großartig hier, die unterschiedlichen Gesteinsphasen, die man dann auch sehen kann. Und selbst die NASA, die Astronauten, die auf Apollo-Mission waren, haben im Ries trainiert, weil man gesagt hat, wenn die auf den Mond kommen, dann erleben die da etwas Ähnliches. Also es ist sicherlich sehenswert, es gibt einige gute Museen auch. Ja, aber ich weiß auch, es interessiert nicht jeden unbedingt Geologie.
Also es ist erstaunlich, wir sind hier im Ries, also sozusagen in einer Mondlandschaft. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Region mit viel Kenntnis auch vorgestellt haben. Liebe Hörer, Sie können auch gerne auf unserer Internetseite www.hore.org noch einen Artikel nachlesen über diese Pfarreiengemeinschaft Nördlingen und auch ein paar Fotos dazu sehen. Nach der Musik wollen wir uns unterhalten über die missionarischen Anfänge, die die Pfarreiengemeinschaft Nördlingen jetzt unternimmt. Man lässt sich nicht einmal von Corona-Schutzmaßnahmen abhalten, doch zu versuchen, den Glauben an Jesus Christus auf ungewöhnliche Art unters Volk zu bringen. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter mit der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen. Willkommen zurück bei Pfarrei der Woche. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott ist unser Motto. Und heute stellen wir Ihnen die Pfarreiengemeinschaft Nördlingen vor. Stadtpfarrer Benjamin Beck gibt einen Einblick in seinen Wirkungsbereich. Lieber Herr Pfarrer, wir haben uns schon unterhalten über Nördlingen. Und jetzt gibt es ganz neue Anfänge hier in der Pfarreiengemeinschaft. Es soll eine Stadtmission gemacht werden. Und dazu kommen sogar extra Missionare aus Augsburg. Wie sind Sie denn draufgekommen, dass es hier eine Mission geben soll?
Also eigentlich, als ich im Evangelium gelesen habe, in der Bibel, habe ich dann gehört, also dass Jesus seine Jünger aussendet. Und dann ist ja schon klar, nein, das ist natürlich unser Auftrag als Christen, dass wir Missionare sind. Wir sind Gesandte. Und wir müssen uns immer fragen, an den Orten, wo wir stehen, wie können wir die frohe Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus zu den Menschen bringen. Und diese Frage beschäftigt, denke ich, jeden Pfarrer von der ersten Minute, wo er anfängt, wie gelingt das, dass wir wirklich auch ja, da einen neuen Schwung und neue Begeisterung für Jesus Christus auch zu den Menschen bringen.
Ja, und jetzt gibt es tatsächlich vom 19. Februar bis zum 28. Februar eine missionarische Woche. Was wird denn da stattfinden?
Ja, wir waren lange unterwegs mit unseren Gremien, haben da beraten, was wir machen können. Und vor allem haben wir uns natürlich auch dann kurz geschlossen mit den Stellen, auch der Diözese Augsburg, die schon lange Zeit auch missionarische Initiativen unterstützen. Und da sind wir dann zu einem ganz schönen Programm gekommen, das wir aber jetzt mehrfach modifizieren mussten, wegen den allgemeinen Bestimmungen rund um Corona. Aber es sind sicherlich natürlich die Gottesdienste, es gibt aber dann auch Vorträge, vieles jetzt digital, wo wir so uns bemühen, dann auch zu den Leuten zu kommen, die vielleicht noch nicht so rausgehen wieder aus den Häusern, wie es vielleicht auch schon möglich wäre.
Die Missionare haben im Fahrbrief schon geschrieben, dass sie für alle Menschen die Wahrscheinlichkeit erhöhen wollen, Jesus Christus kennenzulernen. Das ist ja ein schöner Vorsatz. Aber von Haus zu Haus gehen, wie ursprünglich geplant, dürfen die jungen Missionare jetzt doch nicht, oder?
Ja, wir müssen die neuen Wege der sozialen Medien beschreiten. Da werden wir sicherlich natürlich über die Öffentlichkeitsarbeit, unsere Homepage, die Social-Media-Kanäle, werden wir uns bemühen, da auch Dinge zu den Leuten zu bringen. Einen Livestream, wo man auch anschauen kann, über Radio Horeb natürlich. Und man muss schauen, was dann auch möglich ist. Vielleicht gibt es irgendwo auch die Gelegenheit, dass wir so den Menschen auch noch was zukommen lassen können in ihren Briefkästen, dass sie aufmerksam werden, da ist jetzt was Besonderes. Und dann eben wieder, für die, die es möglich ist, dann zu einem Gottesdienst kommen oder eben von zu Hause auch über Radio Horeb, über unsere Möglichkeiten dann auch da mit dabei zu sein.
Wer sind denn die jungen Missionare, die da sogar von Haus zu Haus gehen wollten? Ganz schön mutige Leute anscheinend.
Ja, man ist selber jetzt, man ist selber immer wieder überrascht als Pfarrer, wie viele junge Leute es gibt, die für den Glauben brennen. Und es gibt da in Augsburg ein Basical, ein christliches Orientierungsjahr, wo junge Leute sich nach dem Abitur oder auch wenn sie eine andere Form so auch der Schule abgeschlossen haben, sich Gedanken machen über ihr Leben, über den Glauben, ein ganz facettenreiches Programm auch absolvieren mit sozialen Aktivitäten, mit einer Fahrt ins Heilige Land, aber eben auch mit einer missionarischen Woche, wo sie dann in eine Pfarreiengemeinschaft einmal kommen und die Gläubigen dann dort auch stärken wollen mit ihrem Zeugnis. Und manchmal kommen dann auch noch andere junge Leute dazu, nicht nur diese Basicals, also es gibt im Bistum Augsburg eine ganze Menge an Patenten, jungen Leuten. Und ja, und das Ziel ist natürlich, dass wir da auch mitmachen, dass wir auch nicht nur irgendjemanden zu uns kommen lassen und dann sagen, jetzt bringen die uns da irgendetwas, sondern dass wir uns von denen zünden lassen und vielleicht auch selbst zu Missionaren werden.
Waren Sie auch so engagiert als Student, als jüngerer Mensch?
Leider nein. Nein, also sicherlich habe ich schon auch über den Glauben gesprochen und mich da schon auch bemüht, dann auch den zu Leuten zu bringen, aber sowas gab es damals noch nicht, zumindest ich bin nicht drauf gestoßen worden damals.
Sie haben im Pfarrbrief unterschrieben mit "Es grüßt ein Nördlinger Missionar". Das klingt doch so, als hätte Ihnen das so richtig am Herzen gelegen, diese Mission. Sind Sie deswegen Priester geworden? Wollten Sie sowas machen? Ein bisschen unkonventionell auf die Leute zugehen?
Ich denke, das ist etwas, wo wir heute gar nicht mehr dran vorbeikommen als Kirche. Wir müssen neue Wege beschreiten, wir müssen uns Gedanken machen. Wir haben vielleicht noch da und dort Strukturen, aber manches wird da zusammenbrechen in den nächsten Jahren, manches muss sich neu aufstellen und da ja, muss man einfach auch Dinge ausprobieren. Und das habe ich mir so auch geschworen als Pfarrer, ich merke auch, dass das eine Herausforderung auch ist für die Zukunft. Das habe ich früher nicht so klar gesehen, da hat noch vieles funktioniert, aber jetzt merkt man eben, wenn wir nicht wirklich aus dem Glauben heraus leben als Kirche und gerade vom diesen Glauben vertiefen und ihn auch wirklich überzeugend weitergeben, dann sonst werden wir irgendwann mal nicht mehr sein.
Gab es da irgend so ein Erlebnis für Sie, so eine Initialzündung, wo Sie sich gesagt haben, nein, also mit dem normalen Weg geht es jetzt nicht mehr weiter, das muss irgendwas passieren in der Kirche?
Also, ich kann jetzt nicht ein Schlüsselerlebnis sagen, aber es gibt schon so Erfahrungen, wo man als Pfarrer dann manchmal so am Abend da sitzt vielleicht und wenn man dann auf die Woche zurückschaut und überlegt, was habe ich denn da so gemacht? Und was ist sinnvoll, was ist wertvoll auch wirklich für die frohe Botschaft von Jesus Christus? Oder wo war ich nur jemand, der irgendwie den Laden am Laufen gehalten hat? Und wenn man so einen Blick immer wieder hat, dann möchte man etwas verändern. Also ich habe es schon in der Vergangenheit öfters mal gemacht, wenn ich viele Sitzungen zum Beispiel hatte, wo ich mich dann viel um materielle Dinge kümmere, um Fragen auch einfach der Verwaltung, wo ich dann einfach merke, das ist etwas, was auch sein muss und was man irgendwo auch effizient da und dort machen muss, aber das darf nicht den Raum einnehmen, dass das Eigentliche, die Mission nicht mehr im Fokus steht. Ja.
Haben Sie Mitbrüder, mit denen Sie sich da austauschen? Also ist das so ein bisschen so ein Stimmungsbild vielleicht unter den jüngeren Pfarrern? Wie sehen Sie das?
Ja, also ganz klar, es ist eine Tendenz auch, glaube ich, bei den Pfarrern, je jünger sie sind, umso sensibler sind sie da auch für das Thema der Neuevangelisierung, der Mission. Wir tauschen uns bei vielen Runden auch aus, jetzt auch ja, auch im Vorfeld der missionarischen Woche war das noch einmal für mich auch intensiver. Es ist auch, glaube ich, ein Schlüsselthema für die Zukunft. Auch unser Bischof, Bischof Bertram, der sich da viele Gedanken macht, wie kann Kirche nach Corona ausschauen, sagt er öfters für ihn etwas ganz Wichtiges. Und da wird noch einmal so ein verstärkter Zug drin sein, was müssen wir machen als Christen heute, was ist unsere Mission und was können wir nicht mehr aufrechterhalten oder was darf auch aufgegeben werden.
Ja, Stichwort Corona, das muss schon ein bisschen deprimierend sein, oder? Man plant vielleicht ein halbes Jahr vorher, dreiviertel Jahr vorher schon diese Stadtmission und dann plötzlich werden die Spielräume immer geringer und immer weniger Leute kommen in den Gottesdienst. Da kämpft man ja fast gegen die Strömung, oder? Jetzt mit der Stadtmission.
Ja, aber man muss einfach mal die richtige Perspektive einnehmen, gell? Wenn irgendetwas nicht mehr geht, wenn Entscheidungen getroffen sind und man ärgert sich nur die ganze Zeit drüber, dann ist ja keinem geholfen. Das Beste ist immer, dass man den Blick vorausrichtet, sich über das freut, was geht, auch das macht, was geht. Und ja, ich glaube, das ist gerade auch in diesen Krisenzeiten, auch wenn sich Dinge sehr schnell verändern, dass man da einfach eine gewisse Gelassenheit auch bekommt und in Ruhe dann seine Dinge tut.
Ja, Sie haben im Pfarrbrief geschrieben, die Mission kann ja einfach auch mal innen beginnen, also zu Hause beim Beten. Wenn man sich jetzt in dieser Corona-Zeit, wo man mehr vielleicht Zeit hat, Gedanken macht über seine Beziehung zu Christus, hat das für Sie was verändert, die Zeit von Corona, wo Sie sozusagen vielleicht weniger nach außen wirken konnten? Konnten Sie diese Zeit wirklich teilweise auch nützen für die Spiritualität?
Ja, also ich würde sogar sagen, nicht nur Mission kann nach innen beginnen, sondern muss nach innen beginnen. Also anders wird es nicht funktionieren. Und das ist irgendwo für mich schon auch essentiell. Für mich war eine sehr schöne Erfahrung, als da alles weggebrochen ist von Aktivitäten, auch alles, selbst das gottesdienstliche Feiern dann auch dann da und dort nicht mehr möglich war, wie bei uns in der Pfarreiengemeinschaft auch die Anbetung entdeckt worden ist. Also wo gerade ja nicht viele Menschen zusammenkommen, aber wo oft viele Menschen nacheinander bei Gott zusammenkommen und wo man in einer ganz anderen Form, in der Ruhe, in der Stille, im Gott anschauen, auch manches dann anders sieht. Man ja, vertieft in vielerlei Hinsicht so auch irgendwo so die eigenen Gedanken, manches wird auch relativiert. Und also ich glaube, gerade wenn man so diese Stille nützt oder das, was alles aus dem Kalender rausgestrichen wird, um auf Gott zu schauen, dass das der Beginn für einen Neuaufbruch auch sein kann. Ja.
Predigen Sie Ihren Leuten das, dass sie das tun sollen?
Da würden Sie bei den Leuten fragen. Also ich bemühe mich schon, das so zu formulieren. Ja, also doch.
Schön. Also die Anbetung soll jetzt durch Corona doch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Sie haben eine Kirche hier in Ihrer Pfarreiengemeinschaft, die speziell für die Anbetung sich eignet?
Ja, mich freut es sehr. Wir haben eine Kirche, beziehungsweise wir haben uns für diese Kirche entschieden, weil an dieser Kirche eine kleine Kapelle herangebaut ist. Und diese Kapelle kann dann zum einen etwas beheizt werden, zum anderen sind da auch einfach die Möglichkeiten, dass man dort auch mal rausgehen kann, auf die Toilette gehen kann und sonst wie, dass wenn Leute auch längere Zeit dann da sind, dass sie sich wirklich dort wohlfühlen. Und wir haben uns getroffen im Dekanat Nördlingen, also mit unserem Dekan auch, dem Pfarrer in Wallerstein, und haben überlegt, was wir denn tun können. Und eigentlich ist diese Anbetung, die wir in St. Josef in Nördlingen jetzt pflegen, eine Initiative auch des Dekanates. Also da beten auch Leute aus der gesamten Umgebung von Nördlingen. Wir haben also jetzt am Dienstag dort schon immer 10 Stunden Anbetung durchgängig, am Mittwoch auch einige Stunden. Und also die Tendenz war jetzt einfach gerade seit Corona wachsen, dass das Bedürfnis auch irgendwo auch da war, dann halt, es geht nicht in größerer Zahl, aber dann bete ich alleine oder mal mit 2, 3 zusammen vor dem Allerheiligsten. Also es freut mich sehr, ich bin gern dann auch immer mal dort bei einer Anbetungsstunde und ich merke, das strahlt auch aus. Es gibt einige Dinge, die so ein bisschen in letzter Zeit gewachsen sind. Zucker Plan macht gerade eine Holy Hour mit den jungen Leuten dann immer. Also doch eine ganz gute Bewegung.
Ja, unser Radioexerzitienpfarrer Peter Meyer hat vor gut einem Monat im Radio gesagt, in einem Wochenkommentar so, das Unaufgebbare, was einfach bleiben muss, ist die Eucharistie, also die Heilige Messe und die Anbetung, sozusagen wirklich als Kernpunkt unseres katholischen Glaubens. Schön, dass das hier auch in Nördlingen gepflegt wird. Nach der Musik schauen wir uns die Kirche an, in der wir dann unsere Eucharistiefeier im Radio haben werden, die Kirche St. Salvator.
Bitte die Namen, lobe die, damit der Lobpreis eurer Herzen nie verehrt.
Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott, ein Interview mit Stadtpfarrer Benjamin Beck aus der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen im Donauries, ungefähr zwischen München, Nürnberg und Stuttgart in der Mitte gelegen, also in Süddeutschland. Mein Name ist Solveig Faustmann. Und ich habe mich mit Pfarrer Beck schon unterhalten über die missionarische Woche, die zurzeit stattfindet in seiner Pfarreiengemeinschaft, auch über die ehrwürdige Stadt Nördlingen, die schon eine lange Tradition hat. Und jetzt wollen wir uns kurz für Sie, liebe Hörer, die Kirche St. Salvator anschauen, die hier gleich neben dem Pfarrhof praktisch drangebaut ist, eine ehemalige Karmeliterkirche. Ja, Herr Pfarrer, wie viele Leute haben denn in Ihrer Kirche Platz?
Ja, normalerweise bringen wir schon so 250, 300 Leute hinein. Jetzt in Corona-Zeiten sind es natürlich etwas weniger. So 100, 120 ist etwa das Maß. Wir haben noch Stühle seitlich hinzugestellt. Beziehungsweise, wenn die Hausstände sich zusammensetzen und so, Sie kennen das ja alles, sind es etwas mehr.
Eine hohe, weiß gestrichene Kirche ist das mit einigen heiligen Figuren. Wie alt ist sie denn, diese Kirche?
Ja, wir dürfen im nächsten Jahr unser 600-jähriges Jubiläum feiern. 1422 wurde sie geweiht. Man muss sagen, sie wurde zum ersten Mal geweiht. Sie hat eine sehr turbulente Geschichte, aber also einen wunderschönen Beginn. Wir haben über die Eucharistie vorhin gesprochen, gell? Und da muss ich das anfügen, was natürlich schon ein interessantes Detail auch ist hier der Geschichte, dass sich ein eucharistisches Zeichen ereignet hat, 1381, das zum Bau der Kirche geführt hat, und sodass sie 1422 geweiht worden ist.
Können Sie die Geschichte erzählen für unsere Hörer, wie das damals war, das Hostienwunder?
Ja, gerne. Also es wird berichtet in der Legende, dass ein Priester die Krankenkommunion gebracht hat zu einem Mann, der also schwer erkrankt war. Und als er dort war, gab es eine Erschütterung und der Boden ist eingebrochen. Der Priester, der Mistral mit den Leuten, ist auch etwas nach unten gestürzt und das Ziborium wurde geöffnet. Die Hostien sind hinausgefallen. Und in dieser großen Not, es waren sonst alle dann heil, aber man hat die Hostie nicht mehr gefunden, hat man sich auf die Suche gemacht. Am Ende hatte man alle, nur eine Hostie blieb nicht auffindbar. Und die Sorge war dann damals, dass man also das Allerheiligste verunehrt, dass da irgendjemand draufsteigen könnte. Und man hat sich entschieden, man nimmt jetzt den ganzen Schutt, der dort ist, und tut es dann zur Sicherheit eigentlich auch verbrennen. Und dann war es so, dass als diese Flammen ausgegangen sind, bei diesem Schutt am Ende, diese eine Hostie, die man gesucht hat, dort unversehrt in der Glut lag. Und das hat man dann damals als dieses eucharistische Zeichen gesehen, sodass eine Wallfahrt auch eingesetzt hat. Und so wurde eine relativ große Kirche für die damalige Zeit gebaut, eine Wallfahrtskirche hier in Nördlingen, die dann lange Zeit von den Karmeliten betreut worden ist.
Wunderbar, also ein ungewöhnliches Hostienwunder, habe ich noch nicht gehört, so eine Geschichte. Sankt Salvator, was ist denn das dann für ein Patronat, der Erlöser?
Ja, also da gibt es ja dann immer ein Titularfest, wenn kein Heiliger der Kirche den Namen gibt. Und in unserem Archiv, das ist sehr erstaunlich, steht eben, dass Verklärung des Herrn das Patrozinium ist oder das Titularfest ist. Es gibt natürlich, man kann jedes Herrenfest könnte es sein bei St. Salvator, von Leichnam oder was man auch so vermuten würde. Aber Verklärung des Herrn kenne ich eigentlich sonst bei uns im Bistum Augsburg jetzt auch nicht. Schon etwas Besonderes auch.
Also es ist eine Jesuskirche, eine Heilatskirche, kann man sagen. Gibt es da eine bestimmte Figur in der Kirche oder ein Hochaltarbild, was auf den Erlöser hinweist?
Ja, wir haben oben natürlich in dem schönen Fürther Altar, der dann hierher gekommen ist, oben einen Gekreuzigten. Das Kreuz ist wunderschön dann auch anzuschauen, das so den ganzen Hochaltar abschließt über den heiligen Figuren. Und ja, man hat hinter dem Hochaltar moderne Glasfenster von Professor Schreiter gestalten lassen. Und mir kommt das immer so vor wie so eine Himmelsleiter, die so nach oben geht und das Kreuz oben dann in der Mitte eigentlich der Salvator, der unser Brückenschlag in den Himmel hinein ist.
Ja, liebe Hörer, dann können Sie sich gern ein paar Fotos dieser Kirche anschauen auf www.horeb.org. Danke, lieber Herr Pfarrer Beck, dass Sie uns Ihre Salvatorkirche in Nördlingen vorgestellt haben. Ja, also man hat den Bauschutt verbrannt und dann die Hostie gefunden, unversehrt. Ein wunderbares Bild oder auch eine sehr erhebende Geschichte und Erinnerung hier in Nördlingen. Ja, bevor wir jetzt noch zu Ihrer Berufung kommen, möchte ich doch noch eine Geschichte hier aus Nördlingen besprechen, die mich sehr beschäftigt hat, als ich mich für dieses Interview vorbereitet habe. Und zwar, es gab in Nördlingen, wir haben schon darüber gesprochen, über die schlimme Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und knapp davor gab es 8 Jahre lang Hexenprozesse hier in Nördlingen. Und berühmt ist dabei eine Frau geworden, eine Gastwirtin namens Maria Holl, der heute sogar in Nördlingen eine Brunnenfigur gewidmet ist, die auch als Hexe angeklagt wurde, ein ganzes Jahr lang inhaftiert war, 62 Mal unter Folter verhört wurde und trotzdem darauf bestanden hat, dass sie unschuldig ist und dass sie an Gott glaubt. Und ja, man musste sie letztendlich freilassen, die Maria Holl, und sie hat auch keine einzige andere Person angeklagt als Hexe, obwohl man das natürlich von ihr wollte, dass sie andere Namen nennt. Wie ist denn sowas möglich? Mit Recht ist doch diese Frau aus Nördlingen heute noch berühmt und wird erinnert.
Ja, ein sehr trauriges Kapitel, die Hexenverfolgung in der Stadt. Ich kann mich manchmal da etwas immer zurücklehnen, weil das ist genau ein Thema. Es ist in der Zeit, wo es keinen einzigen Katholiken in Nördlingen gab. In Nördlingen wurde ja dann evangelisch, und erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts durften wieder Katholiken sich in der Stadt ansiedeln. Deswegen also ist es genau in diese Maria Holl kommt in dieser Zeit vor, wo jetzt wir hier auch keine im Archiv keine Unterlagen oder irgendetwas haben. Aber es ist wahnsinnig beeindruckend, und das teile ich auch mit Ihnen, dass eine einzelne Person durch ihr überzeugendes Eintreten, ja, ihre Aufrichtigkeit, ja, und damit auch das Aushalten von großem Leid und Schmerzen es geschafft hat, dass Unrecht beendet worden ist. Ja. Und also Maria Holl hat da einfach auch Großes bewegt. Ja.
Ja, bald nach dem Ende Ihres Prozesses waren die Prozesse dann ganz zu Ende hier in Nördlingen. Also es ist schon berührend, dass hier in Nördlingen eigentlich auch inmitten dieser schlimmen Geschichten positive Akzente sind. Zum Beispiel habe ich auch gelesen, Sie sagen, es war kein einziger Katholik hier, aber die Religion war natürlich vertreten in Gestalt der evangelischen Kirche, und der evangelische Superintendent, also der leitende Pfarrer, kann man sagen, hat in zwei Predigten versucht, das Ausbrechen der Hexenprozesse zu verhindern, aber man hat ihm gesagt, er soll sich nicht in die politischen Angelegenheiten einmischen. Also das, liebe Hörer, ist ein gutes Beispiel, wenn die Kirche angeklagt wird für die Hexenverfolgungen Nördlingen. Hier war es also wirklich, wie so oft, praktisch nur die Politik, die das wollte, und die Kirche kam mit ihrer Stimme, in diesem Fall die evangelische Kirche, kam nicht durch. Maria Holl, also das ist auch das schöne Ende der Geschichte, wurde ja mit 44 Jahren angeklagt und ist dann noch 85 Jahre alt geworden. Also ich denke, wirklich eine starke Person. Ja, dann danke, dass Sie auch diese Geschichte mit uns hier besprochen haben, auch ein Teil der Geschichte Nördlingens. Hier sind Sie jetzt Pfarrer seit 3 Jahren. Wollen Sie uns vielleicht noch ein bisschen in Ihre persönliche Geschichte mitnehmen und uns verraten, wie es kam, dass Sie Priester geworden sind? Am Anfang haben Sie sich vorgestellt in unserer Sendung zur Pfarrei der Woche hier auf Radio Horeb, und Sie sind eigentlich nach Ihren eigenen Worten ganz geradlinig auf das Ziel losgegangen, Priester zu werden. Nach dem Abitur haben Sie studiert. Ging das ganz glatt für Sie?
Ja, es war relativ geradlinig, obwohl ich eigentlich nicht daran gedacht habe, bis ich so kurz vor dem Abitur stand, Priester zu werden. Aber ich war in der Pfarrei sehr aktiv, war Ministrant, war der Vertreter auch unseres Mesners, war im Pfarrgemeinderat für die Jugend auch mit dabei. Und da habe ich mir viel Gedanken auch immer über den Glauben schon gemacht. Und ich habe gemerkt, auch wenn manches in der Familie gerade schwierig war oder in der Schule, dass ich in der Kirche beim Gebet, auch im Austausch mit anderen, wirklich auch Kraft bekommen habe. Und das ist so ein bisschen das Fundament, von dem ich heute auch noch zehre. Und dann war so ein spannender Moment einmal, der dem Ganzen vielleicht eine Richtung gegeben hat. Also ich wollte eigentlich mal Mathematiklehrer werden, weil ich in Mathe immer gute Noten hatte. Aber ich dachte, das wäre ja eine schicke Lösung fürs Leben. Man muss wenig tun und das läuft. Aber dann habe ich einmal, also relativ nah am Abitur, auch die Kirche zugesperrt als Mesner Vertreter, und da war eine ältere Frau, von der ich wirklich nicht mehr weiß, wer das war. Und die war da in der Messe vorher, und ich muss ja sagen, jetzt müssen wir dann zusperren, also jetzt muss sie dann gehen. Und dann hat sie einen Satz zu mir damals gesagt: Ja, Mai, du wärst ja auch ein guter Pfarrer. Und der ist mir dann sehr nachgegangen, ja, und hat mir eigentlich keine Ruhe mehr gelassen. Ich habe dann auch dann mit dem Priester auch gesprochen damals und habe dann entschieden eigentlich, dass ich mal diesen Weg auch einfach versuchen möchte. Ich war mir damals nicht sicher, als ich eingetreten bin ins Priesterseminar, ob das mein Weg ist. Aber mit den Jahren, da habe ich wirklich gemerkt, ich kann ganz auf Jesus Christus setzen und werde da auch glücklich werden. Und ja, so ist das gekommen. Und ich denke mir manchmal heute auch, vielleicht braucht es da oder dort auch mal so einen Anstoß. Vielleicht braucht es Leute, die, auch wenn wir um Berufungen beten, auch mal dem einen oder anderen mal ganz konkret mal sagen, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, dass das einfach etwas auslösen kann in der Berufungsklärung. Also mir hat es damals sehr geholfen. Und ja, ich würde es mir da auch wünschen, vielleicht manchmal, dass so ein Berufungsanstoß auch gegeben wird.
Haben Sie das schon zu jemandem gesagt?
Dass er ein guter Priester wäre. also ich erzähle das öfters so, weil das ist natürlich für mich wirklich auch was Prägendes und was man auch gerne dann auch teilt und erzählt. Ich habe schon auch mal jemanden auch angesprochen, wo ich mir vorstellen konnte, dass er so einen Weg einschlägt.
Ja. Ja, das ist immer die Testfrage, wissen Sie, gibt man das weiter, was man bekommen hat? Ja, und wie ging das dann eigentlich weiter? Also Sie selbst waren nicht erschrocken über diese Frage, sondern eher also angesprochen.
Ja, ich habe mich schon durcheinander gebracht. Also und es ging dann irgendwo so durcheinander, wo man sagt, ja, Mathe, Lehrer, aber wenn man dann immer in der Schule ist und immer das Bruchrechnen erklärt, also und pädagogisch, ich weiß auch nicht so ganz, also das war die richtige Frage zur richtigen Zeit und letztendlich glaube ich schon auch, dass es auch der Anstoß Gottes dann auch war, wo zwar so eine ältere Frau was gesagt hat, aber die ja auch gebetet hat und da dürfen wir auch schon darauf vertrauen, dass manchmal auch Gott zu uns spricht, auch durch andere Menschen. Ja.
Die richtige Frage zur richtigen Zeit hat Stadtpfarrer Benjamin Beck in seiner Heimatstadt Donauwörth gehört, als er eines Tages gesagt bekam, dass er doch auch ein guter Priester wäre. Ja, das ist vielleicht ein guter Anstoß für das Gebet um Berufungen wirklich, dass wir beten, dass Gott das auch fügt, dass die richtigen Anstöße gegeben werden. Vielen Dank, Herr Stadtpfarrer Beck, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Berufung, Ihre Pfarrei, Ihre Region. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht darüber gesprochen, dass wir ja hier in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen nicht nur die Kirche St. Salvator haben, sondern noch ein paar andere Pfarreien. Wollen Sie uns zum Schluss vielleicht einen kurzen Steckbrief geben, wie viele Pfarreien Sie betreuen? Sind die alle in Nördlingen oder sind die auch außerhalb?
Ja, also die Pfarreiengemeinschaft Nördlingen geht auch über Nördlingen hinaus, wie das halt heute oft so ist mit den großen Einheiten. Wir haben zwar nur, ich sage jetzt eigentlich nur 8.000 Katholiken, das ist jetzt nicht so hoch, es gibt größere, aber dadurch, dass wir eben nicht, sagen wir mal, so katholisch geprägt sind wie jetzt andere Ecken im Bistum Augsburg, dadurch ist der Raum dann schon relativ groß. Zum Großteil gehört die Stadt Nördlingen mit allen Stadtteilen dann zur Pfarreiengemeinschaft Nördlingen dazu, aber dann auch noch andere Vereine, Mittleren Ries, Deiningen, Fessenheim und Ahlerheim. Das Spannende ist auch, ich bin natürlich auch für die katholischen Christen in Dörfern dann zuständig, wo kein katholisches Gotteshaus ist. Da macht man sich auch oft Gedanken, wie kann ich da die katholischen Christen erreichen, wie kann ich da Seelsorge machen. Viel klappt auch ökumenisch gut in der Zusammenarbeit. Wir feiern auch manchmal katholische Gottesdienste in evangelischen Kirchen. Da bin ich mir sehr dankbar, auch dass wir zu Gast sein dürfen. Ja, und wir haben ganz unterschiedliche Kirchen. Also das ist, Salvator haben wir länger auch vorgestellt, St. Josef, die moderne Kirche. Wir haben eine ganz interessante Kirche, Christ König in Fessenheim, wo also sehr modern auch gebaut worden ist, wo man das Kreuz des Eucharistischen Weltkongresses München damals umbaut hat mit einer Kirche, dass das einen schönen Platz findet. Also sehr lohnend einmal herzukommen und sich diese verschiedenen Kirchen auch einfach anzuschauen.
Ja, wenn wir dann wieder frei reisen dürfen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ist es eigentlich eine fordernde und schwere Aufgabe, der ganzen Pfarreiengemeinschaft vorzustehen oder ist das gut machbar?
Ja, also mal wissen Sie, wenn man immer über die Einheiten spricht, über die Strukturen, über die Kirchen, dann wirkt das immer schwierig. Aber man kann ja eigentlich immer nur mit einem Menschen wirklich konkret sprechen. Und wenn man dieses Gespräch gut führt, und dann ist man im Letzten auch der großen Einheit gewachsen. Also das ist so, glaube ich, der Schlüssel, den wir da auch für die Zukunft auch stärker brauchen. Den Moment mit der einzelnen Person oder dem Kreis, der da gerade da ist, spreche ich gut. Natürlich bemühe ich mich auch, dass ich da mal rumfahre und auch andere treffe, aber ja, also da überfordert ist man als Pfarrer nicht.
Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, wenn Sie also dann Ihre Aufmerksamkeit uns, den Hörern, widmen bei den kommenden Radiogottesdiensten. Das sind morgen am Freitag die Heilige Messe um 18.30 Uhr bei uns in Radio Horeb. Am Samstag in der Früh, also übermorgen um 9 Uhr die Heilige Messe, beide Male aus der Kirche St. Salvator hier in Nördlingen. Und dann gibt es auch noch Samstagabend den Abend der Versöhnung in dieser Kirche, wo wir uns ab 19.40 Uhr mit Radio Horeb auch noch einschalten werden. Vielen Dank, lieber Herr Pfarrer Beck, dass Sie uns in diese Gottesdienste der Missionarischen Woche hier in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen mitnehmen. Und danke auch für das Gespräch. Und jetzt bitten wir Sie noch um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch, die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, alle, die Ihnen verbunden sind, alle, die Sie im Herzen tragen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Aus Nördlingen im Landkreis Donau-Ries verabschieden sich Solveig Faustmann und
Pfarrer Benjamin Beck.